Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Neue Folge unseres Podcasts. Hallo Jens, guten Morgen.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde. Freue mich über ein weiteres Gespräch im Rahmen unserer ewigen Serie, ja, die hoffentlich noch ein paar Jahre anhalten wird. Und die Themen gehen uns nicht aus, ne? Wir bekommen reichlich Zuschriften, was wir mal so beleuchten sollten. Vielleicht hier mal der Hinweis auch für unsere Zuhörer, wir haben das alles auf der Liste, also es wird nicht vergessen, wir werden es auch thematisieren, aber an der richtigen Stelle. Und wir müssen uns natürlich auch immer ein bisschen vorbereiten, da sind natürlich auch immer Themen dabei, wo man jetzt nicht der Super-Experte ist, das heißt, da muss man ein bisschen querlesen und mal ein bisschen Literaturrecherche machen, so wie ich das für viele meiner ja, Patienten, Klienten, Sportler eben auch machen muss, weil wir sind ja auch kein wandelndes Lexikon, ne? Das kann man nicht alles im Kopf haben, manchmal muss man eben die Dinge auch mal ein bisschen verifizieren, ja.
So ist es. Und du hast gerade was angesprochen, unsere ewige Liste, unseren ewigen Podcast. Und das ist auch ein gutes Stichwort, das wir heute mal aufnehmen können. Denn worum geht's heute? Wir haben uns heute mal das Stichwort, also die Folge läuft heute unter dem Stichwort Routinen. Wir wollen uns einfach mal anschauen, beziehungsweise ich möchte mir heute gerne mal anschauen, was macht denn so der Profi? Der Jens ist ja so der Profi und ihr wisst ja, wir unterhalten uns immer auch viel darüber und scherzen so, dass wir 120 werden wollen. Wir haben Longevity-Folgen gemacht und haben halt gesagt, es geht nicht unbedingt darum, alt zu werden, sondern gesund alt zu werden. Also diese Lifespan und Healthspan, die wir schon oft erwähnt haben. Und wir wollen halt gesund alt werden. Ob wir 120 erreichen, ist die eine Sache. Aber das Alter, das wir erreichen, also das biologische oder das, nee, das chronologische Alter, das wir erreichen, wollen wir natürlich auch sehr, sehr erlebnisreich gestalten. Und deshalb schauen wir heute mal rein. Was tut denn der Jens oder was tue ich vielleicht auch, um sehr lange, sehr alt zu werden und gesund zu bleiben. Und deshalb die Routinen heute. Und Jens, starten wir mal. Es gibt ja bei uns immer die Diskussion Lebensstil. Dazu gehört Bewegung, Ernährung, dazu gehört auch der Stress, also die seelische und geistige Gesundheit. Und lass uns mal mit dem Lebensstil anfangen, also mit einem Thema davon. Was tust du denn so jetzt mal abgesehen von Ernährung, was tust du so? Wie ist so dein Tagesablauf?
Ja, Axel, mich schoss gerade, als du das Intro gemacht hast, so ein Gedanken durch den Kopf, den ich sehr, sehr wichtig finde und der jetzt primär mit dem Lebensstil erstmal gar nicht so viel zu tun hat. Weil du hast ja diesen Ausblick gewagt in die 90er, 100, vielleicht reichen mir auch 120, wer weiß. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, wenn man alt werden möchte, wenn man gesund alt werden möchte, wenn man eine lange Gesundheitsspanne haben möchte, dass man die Dinge tut, die einen motivieren, dass man die Dinge tut, die einem Spaß machen, die einem, ich sage das immer ganz gerne in Beratungen, die einem so bildlich gesprochen den Rückenwind geben. Ja, wenn einem, man kann mal ein bisschen Gegenwind vertragen, das ist auch ganz gut manchmal, ne? Das habe ich früher immer trainiert, ne, mit dem Rennrad von meinem Vater, da bin ich immer extra gegen den Nordseewind gefahren, ja, und wenn wir dann so 7, 8 Windstärken hatten, dann bin ich immer genau gegen den Wind gefahren, wenig vorwärts gekommen, aber am Ende der Strecke hatte ich dann dicke Beine und ich hatte so das gute Gefühl, ich habe was für meinen Körper getan. Und das ist natürlich nur für den relevant, der es auch tatsächlich braucht. Ich meine, du hast ja gerade einen Marathon gelaufen, 42 Kilometer, da sagt der ein oder andere Zuhörer, muss ich nicht haben. Ja, also Halbmarathon, na, 5 Kilometer, okay, ja, kannst du mich überreden, aber so, wir sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben unterschiedlichste Motivationen. Und diese Motivation zu kennen, also genau zu wissen, was macht dir Rückenwind und was macht dir Gegenwind, das ist, glaube ich, das ist keine Kunst, das kann man auch sogar messen. Aber das ist für mich ein wesentliches Kriterium, um dieses Wort in die Rente gehen zu streichen. Na, das war der Begriff, der mir gerade so durchs Gehirn schoss, ja. wenn ich dann endlich durch bin mit dem Job, dann fängt das Leben an. Ja, wie oft hat man das schon gehört? Und das ist, glaube ich, das Falscheste, was man tun kann, wenn man eine lange Gesundheitsspanne haben möchte, sondern man sollte eine Aufgabe haben, man sollte engagiert sein, man sollte, es muss nicht mehr für Geld sein. Ja, aber man sollte nicht im Prinzip in den Tag starten. Wir kommen ja zu den Routinen und dann im Prinzip so diesen permanenten Urlaubsmodus. Ich schaue mal, was ich so heute mache und vielleicht mache ich auch nichts und irgendwann kommt dabei Sofa und liegen und sitzen und nicht mehr bewegen dabei raus. Dann sind wir schon bei dem vielleicht wichtigsten Kriterium für viele, viele chronische Erkrankungen. Denn bei Sportlern, die täglich trainieren, sehen wir eben kein Diabetes, wir sehen kein metabolisches Syndrom, wir sehen diesen ganzen Nährboden metabolischer Erkrankungen logischerweise nicht. Das heißt, du kannst dich wirklich McDonald's oder Burger King-like ernähren, aber wenn du dich jeden Tag bewegst, dann wirst du trotzdem nicht zwingend eine chronische Erkrankung dadurch entwickeln. Ja, deswegen ist das so elementar, diese Tagesration Bewegung zu bekommen, wie auch immer. Und dann sind wir gleich bei den Routinen. Ich habe Tage, da trainiere ich auf ein Ziel, weil wir vielleicht in der Saison sind, weil man vielleicht einen Wettkampf hat oder eine Wettkampfserie hat. Und dann gibt es eben Phasen, die habe ich jetzt gerade wieder. Ne? So die Tennissaison ist zu Ende, jetzt kommt so die Wintersaison. Was macht man im Winter? Naja, das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe mich jetzt im Studio angemeldet. So, und wenn man die Mitgliedskarte abgeschlossen hat, so, und in der Tasche trägt, dann muss man natürlich auch hingehen. Und das ist am Anfang die erste Woche, die ersten 2, 3 Wochen ist es immer ein bisschen mühselig, ja, weil dann hast du Muskelkater und dir schmerzt am nächsten Morgen der Rücken und die Beine oder was auch immer. Aber das Coole ist, dass du dann nach 1 oder 2 Wochen drüber hinweg bist. Ich meine, du kennst das ja auch, ne? Du trainierst dann für einen Marathon. Die ersten Einheiten über 10 sind dann vielleicht auch anstrengend, tun weh. Die Wade zwickt, die Achillessehne zwickt vielleicht ein bisschen. Aber es wird dann sukzessiv immer besser. Und davor haben viele Menschen, Angst ist jetzt der falsche Begriff, aber ich sag mal Respekt und kommen dann gar nicht erst ins Tun. Ja? Und wenn das dann tägliche Routine wird, man muss ja nicht unbedingt Sport treiben in dem Sinne, sondern man kann ja auch in der Routine zum Beispiel in der Mittagspause einfach mal um Bürokomplex herumlaufen. Oder man kann morgens mit dem Hund durch den Wald gehen, ja? Bevor man dann zur Arbeit geht. Also man kann das einrichten, man muss es dann nur wirklich auch diszipliniert tun. Und leider scheitert natürlich die Disziplin häufig beim Parameter Bewegung, wenn man nicht, wie wir beide, so ein Sportgehen haben, das immer wieder auch befriedigt werden muss. Ja, also ich habe ja früher, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber damals, als ich so als junger Kerl an die deutsche Sporterschule kam, da habe ich ja willig geglaubt, alle Welt wäre total sportlich. Weil wir haben uns ja in dieser Blase bewegt, ja, so fast 4 Jahre oder noch länger als 4 Jahre und immer wieder in die Sporterschule rein. Du siehst ja nur gut definierte Körper und Leichtathleten und was auch immer für Sportler. Und der Kulturschock war damals für mich, Axel, als ich dann überlegt habe, was machst du eigentlich jetzt mit dem Sportstudium? Ich wollte Trainer werden damals, Profitrainer meiner Sportart. Das hat nicht so gut geklappt, weil es so wenig Angebote gab. Es gab nur 2,5 Stellen in ganz Deutschland damals. Und dann musste ich halt umdisponieren. Ich bin dann in die Reha gegangen. Und das werde ich nie vergessen, wie ich dann mein Praktikum in der ambulanten Reha gemacht habe und dann plötzlich neben einer 82-jährigen Dame stand. Die stand so am Seilzuggerät. Du kennst diese Seilzuggeräte, wo man dann so Schulterrotationen macht und solche Sachen. Und diese Frau und der Therapeut legte gerade eine Scheibe auf. 125 Gramm. Werde ich nie vergessen. Und da habe ich habe den angeguckt und habe gedacht, willst du mich jetzt verarschen? Oder was soll denn das sein? Wir kamen ja jeden Tag in den Kraftraum und da ging es um 125 Kilogramm, nicht um
Kilo, ja.
Gramm.
Ich wollte
Ja?
gerade sagen, solche kleinen Scheiben kannten wir gar nicht. Solche kleinen Scheiben konnten wir gar nicht.
Naja, und dann muss ich sagen, dass ich nach über 4 Jahren Blase, Sportblase, Bewegungsblase, Trainingsblase, Leistungssportblase, habe ich dann das wahre Leben, wenn ich wirklich ganz krass konfrontiert worden. Ich musste dann wirklich bei Null auch wieder anfangen zu verstehen, ja, was für eine Belastbarkeit man hat, wenn man gerade frisch operiert ist. An der Schulter, im Kniegelenk oder was auch immer, ja, was man dann erst wieder alles aufbauen muss. Das Schöne, was ich damals gesehen habe, ist, wie schnell das dann geht, wenn man wirklich Anleitung bekommt und wie Erfolgserlebnisse bei den Leuten. dann wieder steigen bis zu dem Punkt, wo sie dann praktisch mit ihrem Gelenk wieder alles machen können. Und dann ist eben die Frage, konserviert das Ganze? Ja, also habe ich dann Lust weiterzumachen? Oder falle ich dann sozusagen wieder in meine intrinsische Motivation zurück, die eben nicht unbedingt regelmäßiges Training heißen müssen? Das müssen wir vielleicht auch kurz definieren, bevor wir dann zu den anderen Themen kommen. Intrinsische und extrinsische Motivation. Und das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Warum? Weil intrinsisch, es kommt aus uns selbst heraus. Ja, also wenn du morgens aufwachst und hast irgendwie Bock auf einen 10-Kilometer-Lauf, Dauerlauf, dann kommt das aus dir selbst heraus. Extrinsisch, es würde auf deinem Trainingsplan stehen. Dein Trainer möchte jetzt gerne, dass du diese 10 Kilometer läufst. Du hast aber überhaupt gar keinen Bock dazu. Ja, das erinnert mich an meinen damaligen WG-Kollegen, der in seiner Sportart Weltklasse war, und der hatte immer so einen Dauerlauf am Wochenende in seinem Plan stehen. Und damals haben wir noch gefaxt und ich hatte ein Faxgerät. Ich hatte das einzige Faxgerät bei uns in der WG, und dann kamen immer die Trainingspläne per Fax bei mir durch. Und da stand dann am Wochenende immer die Initialen D und L drin.
Dauerlauf.
Dauerlauf, ja. Und ich hatte meistens samstags ein Spiel, also ein Meisterschaftsspiel, war dann sonntags kaputt, und wir haben ja in der Sportschule gelernt, Regeneration ist ja wichtig, ne? Also Regenerationsläufchen, sonntags morgens, 9:30 Uhr an die Tür geklopft, Totenstille, DL gestrichen. Und so war das ziemlich häufig. Ich bin dann laufen gegangen, obwohl ich auch nicht viel Bock hatte, aber so die Disziplin hat einen dann rausgetrieben. Und ja, und andere sind liegen geblieben und sind Weltklasse gewesen und haben trotzdem gute, hervorragende Leistungen gebracht. Aber das wollte ich eben kurz mal darstellen.
Ja,
Also man muss
klar.
nicht, aber das muss ja mit Sport gar nichts zu tun haben. Das anderes Beispiel. Es gibt Menschen, die müssen Nahrung aufnehmen. Und es gibt Menschen, die müssen das Essen zelebrieren. Auch da habe ich ein schönes Beispiel von einem von Bekannten von mir. Da war ich mal zu Besuch, als ich eine Fortbildung gemacht habe. Und dann ging der Ehemann von meiner Bekannten, ging dann in den Keller und kam gar nicht mehr wieder. Und dann habe ich nach 20 Minuten, habe ich sie dann gefragt, sag mal, was macht der da unten? Ja, müssen wir uns mal umsehen, müssen wir mal runtergehen, vielleicht ist was passiert oder so, ne? Sagt sie, nee, nee, warte mal, der kommt schon. Und dann kam der nach wirklich 28 Minuten, kam dann mit so einem ja, Weinflasche hoch. Ja. Und dann ging der erst in die Küche, füllte diese Weinflasche oben in der Karaffe und lief dann durch die Wohnung, lief dann dreimal an uns vorbei. Und ich gucke meine Bekannte an, die ich seit Schulzeiten kenne, und sage, was macht der? Da sagt sie, ja, der Wein muss noch atmen, das dauert noch ein bisschen. So, und dann ging er da drei, vier, fünfmal auf und ab durch die Wohnung und kam dann irgendwann nach einer Dreiviertelstunde mit diesem wohltemperierten Wein und schüttete das auch entsprechend so ein, wie das eben zelebriert wird. Und das ist vielleicht ein schönes Beispiel, ne? Der eine, der hat Hunger und muss Nahrung aufnehmen, und der sieht das Ganze vielleicht sehr fachlich, so, na, Micronutrients und, ne, was habe ich jetzt verbraucht? Erstmal Natrium und dann vielleicht Kalium und naja, und dieses Lebensmittel gibt mir das jetzt. Und auf der anderen Seite geht es darum, Genuss. Ja. Und viele, die so asketisch sind, die haben diesen Genuss nicht. Ja. Und das ist aber weder gut noch richtig noch falsch noch perfekt, sondern jeder hat also seine eigene intrinsische Motivation, und die muss halt befriedigt werden. Und wenn das eben so ist, dass eben was zelebriert werden muss, dann muss das zelebriert werden. Da fühlt man sich dann gut. Und das könnten wir jetzt ausbreiten, ne? Das könnten wir jetzt auf alle Lebenslagen legen. Also nochmal unterm Strich gesagt für alle Zuhörer, für mich ist es sehr, sehr, sehr wichtig, seine eigene Motivation, seine Motivationslage zu kennen, weil es hat mal ein berühmter Psychologe gesagt, es gibt genauso viele Motivationspattern auf dieser Welt, wie es Menschen gibt.
Genau so sieht's aus. Ja, aber einen wichtigen Punkt neben der Motivation hast du ja schon genannt, und zwar die Routine der Bewegung. Also wir haben ja in dem Intro gesagt, uns ein bisschen über Lebensstil unterhalten, und das hast du auch gerade gesagt, also seine tägliche Dosis an Bewegung. Das ist halt, glaube ich, auch ganz wichtig, auch für mich. Du hast gesagt, wir beide haben irgendwie so ein Sportgen, aber Ich denke, der Mensch ist irgendwo so ein Bewegungstier. Also wenn man so kleine Kinder anguckt, die haben einen Drang. Wenn die das erste Mal an Tisch stehen, wenn die laufen lernen, dann wollen die sich bewegen, dann wollen die raus. Und man sieht es ja auch ganz oft, die Kinder laufen einfach und werden dann halt von den Eltern meistens halt festgehalten. Ja, in unserem Großstadtdschungel ist es natürlich auch gut, mal festgehalten zu werden und nicht direkt vors Auto zu laufen. Aber die Kinder wollen sich halt bewegen. Und ich glaube, dass man das uns auch ein Stück weit wie in unserer Gesellschaft ein Stück weit abtrainiert hat. Wenn man die Bewegungsangebote für Kinder sieht in Schulen oder auch zum Teil in Sportvereinen, das ist halt manchmal ein bisschen dünn.
Naja, es ist eine sehr bewegungsfeindliche Umwelt geworden, ne? Wir haben heute E-Bikes, wir haben E-Scooter, wir tun im Prinzip vieles dafür, damit wir uns nicht mehr bewegen müssen. Wenn du in den Großstädten schaust, ja, wenn man wirklich mal bewusst durch so eine Großstadt geht und schaut dann auf den U-Bahn-Rolltreppen, ja, wie die Leute teilweise dort Schlange stehen, um diese enge Rolltreppe zu nutzen. Und dann daneben ist eine riesige, breite, normale Treppe, ja, wo man sehr gut trainieren könnte, wenn man so jede zweite, dritte Treppenstufe nehmen würde. Dann würde man aber auch so den Gesäßmuskel tun, ja, der bei den Männern mit zunehmendem Alter ja immer flacher wird. Das heißt, die Hose hängt immer mehr runter. Und dieser große Gluteus Maximus, deswegen heißt er ja auch so, ne, der verkümmert immer mehr, ja, weil man keine Kniebeugen mehr macht, ja. Weil dieses Anheben des Körpergewichtes, was ja auf einer Treppe unheimlich gut funktioniert. Und du kannst dich vielleicht erinnern, vor 30 Jahren hatten wir noch Stepper in den Fitnessstudios. Die Stepper sind ausgestorben. Irgendwann haben sie dann so Liegestepper gebaut, wo man dann praktisch das Körpergewicht nicht mehr auf der Treppe lastet, sondern du hast dann nur noch praktisch deine Knie gestreckt. Und die sind dann auch irgendwann ausgestorben, weil es den Leuten einfach zu schwer ist. Ja, das ist zu anstrengend. Ich habe ein Studio, wo noch zwei Stepper stehen und da gehe ich sehr, sehr gerne drauf. Und wärme mich da auf, weil das wirklich, also die Treppe ist für mich das perfekte Gerät. Ich habe an der Küste, da wohne ich direkt vorm Deich und da ist auch eine Treppe. Und die benutze ich auch immer als Trainingsinstrument, weil ich laufe dann entsprechend hoch, beidbeinig, einbeinig, Sprünge hoch. Ja, es gibt nichts Besseres für den Unterkörper, als Sprünge zu machen.
Ja, vor allen Dingen,
Und
du hast es ja eben gesagt, Sachen in seinen Alltag integrieren, ne? Also auch mal im Büro mal um den Block laufen und man kann ja auch im Büro mal in die erste oder zweite Etage einfach mal zu Fuß gehen. Und du hast dein Beispiel aus dem Therapiezentrum genannt, wie schnell das auch geht, wie Leute wieder nach Operationen wieder die volle Beweglichkeit erreichen können. Und genauso ist es auch, das sagen wir auch immer in der Bewegung, einfach anfangen und ihr werdet sehen, wie schnell es geht, wenn man einfach mal anfängt, ein, zwei, drei, vier Treppenetagen zu gehen, wie schnell man im Training drin ist. Also bei mir ist es so, ich mache immer so auch verrückte Sachen. Ich habe schon mal so einen Turmlauf mitgemacht. Also ich bin schon mal 150 Meter auf den Turm raufgelaufen. Gibt es hier den Kölner Treppenlauf. Den habe ich schon mal mitgemacht und dafür trainiert. Und es geht. Also da kann man auch in 7 Minuten rauflaufen. Also andere schneller als ich, aber
aber
in
da bist
sieben
du bei einem
Minuten.
wichtigen Punkt, Axel. Du hast jetzt von organisierten Läufen gesprochen. Das ist ja schon wieder eine Zielsetzung.
Genau.
Ja, da hat man sich Ziele gesetzt. Ja, da will man den fit sein für diesen Brückenlauf. Aber was ist, wenn ich jetzt keinen Wettkampf machen will? Das ist häufig ein Problem für Menschen, ja, wenn man eben dieses Ziel nicht vor Augen hat. Viele, die dann den Marathon hinter sich haben und dann danach praktisch ganz, ganz, ganz wenig nur noch machen, ja, und dann danach wieder Übergewicht aufbauen und so weiter, weil sie haben ja ihr Ziel erreicht. Sie wollten mal einen Marathon laufen. Aber ich habe meinen Kunden auch immer gesagt, wir bekommen keinen Kredit, ja, der jetzt lebenslang hält, sondern du baust genauso schnell auch wieder ab. Oder anders gesagt, du baust viel schneller wieder ab, als du dann am Ende aufgebaut hast. Und ich habe jetzt eine Tennissaison hinter mir und ich baue in der Tennissaison immer Körpergewicht ab. Das hab ich schon, seit ich Kind bin, ja, wenn ich sehr, sehr viel Ballsport mache, dann nehme ich tendenziell eher ab. Obwohl ich schon relativ schlank bin. Und dann komme ich so eher ins Untergewicht, was jetzt auch nicht so ideal ist. So, das heißt, die Winterperiode, da bin ich im Studio, da baue ich wieder ein bisschen Muskelmasse auf, um dann wieder auf mein Körpergewicht zu kommen. Wenn ich dann aber wieder mit Tennis starte, dann im Frühjahr, dann sieht die Welt wieder anders aus. Also ich kann das Körpergewicht nicht halten. Dann müsste ich deutlich, deutlich mehr essen. Dann sind wir beim nächsten Thema Ernährung. Und da habe ich eben auch so meine Routinen, wo ich ganz gut mit klarkomme. Und wichtig ist dabei immer seinen eigenen individuellen Biorhythmus auch zu kennen. Dann sind wir bei einem ganz wichtigen Lebensstilthema, Biorhythmus. Der Biorhythmus wird ja eigentlich bestimmt durch den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang. Jetzt gibt es allerdings bei Menschen Eulen und Lerchen. Ja, die einen sind morgens um 7 Uhr topfit, die anderen erst um 9 Uhr. Ich gehörte immer zu den 9 Uhr Menschen, ja, die dann aber auch um 23 Uhr noch ein bisschen arbeiten können, während mein Vater dann um 22 Uhr in der Koje war, aber morgens um 6:30 Uhr war der hellwach und dann hat er die Trompete getrötet und alle waren total genervt, weil er halt schon so fit war morgens, ja, so.
Gut gelaunt vor allen Dingen noch.
Ja, genau. So, und hinten raus wurde es dann aber bei ihm eng und dann, also wenn ich meine Mutter, die kann ich um 24 Uhr anrufen, dann weiß ich, die ist noch wach und ich auch. Ja. Wir haben den gleichen Biorhythmus. Den zu kennen ist, glaube ich, ziemlich gut. Schlimm ist nämlich, wenn du gegen diesen Biorhythmus arbeiten musst, weil du vielleicht Nachtschichten hast, weil du vielleicht was auch immer früh raus musst. Ich denke da so an, ich bin jetzt gerade geflogen, an Piloten, ja, wenn die morgens um 5 Uhr fliegen müssen. Dann müssen die 2 Stunden vorher am Flughafen sein. Das heißt, die sind um 3 Uhr dann schon da. Das heißt, die müssen nachts aufstehen, je nachdem, wo die wohnen. Ja.
Ja.
Und das ist schon echt, ja, wie soll ich sagen? Das ist ja individuell verschieden. Der eine kommt damit klar, der andere nicht. Das ist auch eine Gewohnheit, die man ein Stück weit sicherlich lernen kann. Aber du hast ja permanente Wechsel. Ja. Mal bist du tagsüber. Mal musst du nachts fliegen. Also das ist schon auf Dauer, und das zeigen auch die Studien, auf Dauer ist das nicht gesund. Also wenn du 120 werden willst, um bei dem Ziel zu bleiben, dann sind so diese Wechselschichten sicher nicht ideal.
Ja, aber du hast gerade gesagt, auch Routine. Wir waren jetzt gerade schon bei der Ernährung, aber lass uns doch mal ganz kurz beim Schlaf bleiben. Du hast es gerade gesagt, der eine Lerche steht früh auf halt und ja, du bist jemand, der halt auch spät abends noch auf ist, auch arbeitet. Wie sieht's dann aber mit dem Schlaf aus? Wie viel Schlafroutine gönnst du dir? Wie viel Stunden Schlaf hast du?
Also ich habe keinen Wecker mehr. Ich bin in der glücklichen Lage, den Wecker nicht mehr stellen zu müssen. Das heißt, ich kann relativ selbstbestimmt meinen Tag planen. Ich habe meine Appointments, die habe ich dann genau so gesetzt, dass ich eben diesen Rhythmus auch leben kann. Und das kommt drauf an, das sind mal 7 Stunden, mal sind es 7,5. Das können auch mal 10 sein, wenn ich jetzt völlig übermüdet bin und eine Nacht durchgemacht habe. Dann kann das auch mal Richtung 10 gehen. Aber ich habe immer so das Gefühl, mein Körper holt sich immer genau das, was er braucht. Ja, dadurch, dass ich keinen Wecker habe, schläft er genauso lange, wie er letztendlich braucht. Das sind in der Regel im Schnitt eigentlich immer 7,5 Stunden. Nicht viel mehr, nicht viel weniger. Wir haben ja auch so einen inneren Wecker, wo wir wissen, so in dem Bereich sollten wir ungefähr aufwachen. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Also.
Ja, okay, aber jetzt, ja, funktioniert gut, glaube ich dir, ist auch wichtig. Meine nächste Frage geht nämlich genau dahin, vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die auch einen schlechten Schlaf haben, die halt nicht so gut durchschlafen, die halt ständig aufwachen. Und da gibt es ja auch verschiedenste Gründe, dass man halt lange aufbleibt, vor dem abends noch viel Fernseh guckt, zum Beispiel auch viel Blaulicht hat, aufs Handy guckt, auf sein Tablet guckt, dauernd von Social Media, von irgendwelchen Geräuschen noch am Abend sich berauschen lässt. Und das stört natürlich alles den Schlaf, genau wie spätes Essen oder schweres, fettiges Essen am Abend. Das sind ja auch Sachen, die eine Schlafroutine stark behindern. Was ist denn bei deiner Routine? Hast du solche Sachen auch oder was lässt du weg, damit du gut schläfst, diese 7,5, 8 Stunden?
Ja, du hast ja erstmal natürlich sehr viele Störfaktoren, ne, die den Schlaf sabotieren oder verhageln können. Du hast es schon erwähnt, Blaulicht ist sicherlich Gift, ja. Wenn du in die Natur gehst und dort dich hinlegst, ja, mit einer Isomatte, dann schläfst du genau dann ein, wenn die Sonne untergeht oder zumindest eine halbe Stunde später. Und du wachst aber auch genau in dem Moment auf, wo dann die Sonnenstrahlung wieder auf deine Retina trifft, ja, weil das ist ja auch alles gesteuert über den Nucleus suprachiasmaticus, ja, das ist so dieser Taktgeber im Gehirn, der eben sich genau an dem Lichtspektrum auch orientiert, ja. Tagsüber haben wir eher helles Licht, blaues Licht, und dann abends wird das immer gedämpfter, geht dann so Richtung den orangen Bereich, gelben Bereich, so. Und deswegen gibt es ja auch diese Blaulichtfilter auf unseren Bildschirmen oder auf unserem Handy, kennen wir ja. Daylight und Night Mode. Und das ist eine gute Idee, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich damit nicht arbeiten. Ja, also wenn ich Bock habe zu arbeiten abends um 22 Uhr, weil ich noch eine Idee habe oder ich habe einen Flow oder ich schreibe ein Buch oder was auch immer, dann kann ich das auch ganz gut bis 24 Uhr oder bis 1 Uhr nachts, ohne dadurch eine Schlafstörung zu haben. Also ich sitze bis 0:30 Uhr vor einem blauen Bildschirm, ich lege mich hin, schlafe normalerweise relativ gut ein und schlafe dann auch meine 7,5 Stunden durch. Das ist für mich kein Killer, das kann für manche Leute ein Killer sein. Aber es gibt natürlich viele, viele, viele andere Störfaktoren. Das ist in der Regel aber natürlich auch das ein übergeordnetes Thema. Also wie zufrieden bin ich insgesamt in meinem Leben? Ja, wie gut wird das befriedigt, was ich an Motivationen habe? Wie stark werde ich demotiviert? Also wenn du an die vielen Menschen denkst in diesem Land, die innerlich gekündigt haben, ja, die jeden Tag, jeden Montag und jeden Freitag in die Arbeit gehen und auf die Uhr schauen. Ja, und wann ist Wochenende? Also ich habe das früher auch mal gehabt, als ich Angestellter war und war eigentlich auch als Angestellter immer sehr, sehr motiviert, immer bis zu einem Punkt, wo mich immer das System, der Chef oder ja, damals war es das Gesundheitswesen, so innerlich ausgebremst hat. Dann habe ich immer die Motivation verloren. Weil für mich war das nicht wichtig, so ein 9-to-5 zu machen, sondern ich hatte immer gewisse Ideen und Zielsetzungen und wollte Dinge umsetzen. Und wenn ich da ausgebremst wurde, dann wurde es unrund für mich. Und das habe ich dann irgendwann gemerkt, so nach dem dritten Arbeitgeber habe ich gesagt, es gibt für dich eigentlich nur eine einzige Alternative und das ist die Selbstständigkeit. So, und in der Selbstständigkeit, das können viele Zuhörer wahrscheinlich nachvollziehen, da hat man Phasen, da arbeitet man ultra viel. Ja, da arbeitet man Wochen durch, Wochenenden durch und vielleicht nach so ein paar Jahren hat man sich dann eben auch so ein bisschen den Luxus erarbeitet, dass man das, was ich lebe, nämlich morgens aufzuwachen, wenn die Sonne aufgeht, keinen Wecker mehr stellen zu müssen, dass man sich das dann eben entsprechend auch erlauben kann. Ja, ja, da liegen harte Phasen dann hinter uns, aber man hat das nicht so empfunden als harte Phase, weil man ja extremen Rückenwind hatte. So, und alles im Leben kann man übertreiben. Auch wenn du der größte Sport-Nerd bist, dann kannst du auch irgendwann an den Punkt kommen, wo deine Wade zwickt oder deine Achillessehne überlastet ist oder du zu viel Kniebeugen gemacht hast und der Rücken einfach schmerzt. Ja. Das ist dann einfach fehlende Regeneration. Und das muss man diesen Workaholics natürlich auch immer wieder beibringen, wozu ja auch alle Top-Athleten gehören. Das sind ja auch alles Workaholics. Ja, nehmen wir mal manche Mannschaftssportler raus, aber ne, gerade die Individualsportler, ja, die sind extrem angetrieben, so wie Triathleten oder Tennisspieler oder was auch immer. Die muss man eher teilweise bremsen, ja, dem muss man das Thema Regeneration erklären. Und das haben viele gar nicht so im Programm. Ich weiß das aus meiner eigenen Zeit, ja, wenn man morgens aufgewacht ist, dann hat man so ans erste Training gedacht. Ja? Und alles andere hat man so um das Training herum gebaut, ja, so ein bisschen studieren, so ein bisschen in die Mensa gehen, so ein bisschen lernen noch für eine Prüfung und so. Aber das lief alles letztendlich um die ein, zwei Trainingseinheiten herum oder um den Wettkampf am Wochenende. Und ja, das gibt ja auf jeden Fall Struktur, ne? Also Trainingspläne geben Struktur und wer das braucht, für den ist das sinnvoll, sich auch solche Pläne zu machen. Das muss ja kein Trainingsplan sein, das kann ja auch ein Tagesablauf sein. Wer jetzt vielleicht nicht die Disziplin hat, Dinge zu machen, die für den Lebensstil hilfreich sind. Ich erlebe das auch immer in den Gesprächen mit Kunden, Klienten, Patienten, dass das schon auch oft ein Riesenberg ist, den die da erklimmen müssen, ja. Also was für uns normal ist, weil wir halt jeden Tag darüber sprechen und das für uns alles schon vor gefühlt 100 Jahren umgesetzt haben, ist das für den einen oder anderen wirklich echt eine echte Aufgabe, ja, so dass sie da auch erstmal richtig Ballast mit sich herumschleppen, ja, diese Veränderung. Wir nennen das in der Fachsprache dann dieser Widerstand, den man da durchbrechen muss, ne? Und der Widerstand gegen Veränderung, der ist unterschiedlich stark.
Ja, auf jeden Fall. Lass uns bei den Routinen bleiben. Du hast ganz, ganz viele interessante Themen angesprochen. Also in unserer Diskussion merken wir schon, oder merke ich gerade, ich schreibe hier auch ein bisschen mit, dass wir noch ganz, ganz viele neue Themen jetzt, du hast es ganz am Anfang gesagt, unsere ewige Liste. Und wenn wir hier gerade drüber reden, da kommen wieder ganz viele Themen. Also Schlaf, da könnte man noch ganz viel zu erzählen, gegen Widerstände ankämpfen, sich zu überwinden. Das sind alles Themen, denen gehen wir auf jeden Fall nochmal nach. Lass uns bei den Routinen bleiben. Wir haben eben die Bewegung angesprochen. Wir haben jetzt den Schlaf, die Schlafroutine angesprochen. Und lass uns jetzt mal zu der Ernährung gehen. Wir haben Lebensstil, ja, Bewegung, Ernährung. Jetzt kommen wir gerade in den Ernährungsbereich. Lass uns da mal ein bisschen drauf gucken. Hast du da Themen oder bestimmte Sachen, die du da machst, wo du sagst, das ist eine Routine, das mache ich auf jeden Fall jeden Tag, jede Woche, jeden Monat. Wie sieht's bei dir da aus?
Ja, es gibt so Tages- und saisonale Routinen, würde ich sie mal nennen. Also Tagesroutine ist zum Beispiel, dass ich esse, wenn ich Hunger habe. Und deshalb frühstücke ich auch nicht, weil ich morgens in der Regel überhaupt keinen Appetit habe. Und das ist, ich unterhalte mich mit meiner Mutter häufiger darüber, weil meine Mutter und ich sind früher mal aufgestanden, als ich zum Gymnasium musste, musste ich immer morgens um 6 Uhr aufstehen, weil um 7 Uhr den Bus kriegen, weil ich wohnte nicht in dem Dorf, wo das Gymnasium war. Das heißt, ich musste eine halbe Stunde mit dem Bus fahren. Und wir mussten immer früh raus und waren immer vor Vater in der Küche. Und dann war die Routine, war immer zwei Toast, eins mit Nutella und eins mit Marmelade. Das war damals natürlich auch nicht ideal. Dann gab es noch ein Ei dazu und einen Kaffee, der eigentlich ein Cappuccino war. Ja, da war sehr viel Milch drin, was ich heute logischerweise alles nicht mehr mache. Aber damals haben wir das so stillschweigend in uns reingeschaufelt, bis ich dann irgendwann mal mich verbalisieren konnte und meiner Mutter dann gesagt hat, du Mama, wollen wir das mit dem Frühstücken weglassen? Also mir reicht eigentlich ein Kaffee. Und dann sagte meine Mutter, ja, gut, dass du das sagst, mir reicht der auch schon seit Jahrhunderten. Ich esse immer nur mit, weil du ja auch was essen musst, ja. Naja, und dann hatten wir das geklärt. Dann haben wir eigentlich nicht mehr gefrühstückt. Meine Mutter frühstückt heute noch nicht. Ich frühstücke heute nicht. Einzige Ausnahme ist, wenn ich wirklich abends spät einen Wettkampf habe oder wenn ich spät trainiere. Ich zum Beispiel Krafttraining mache. Ja, und mache da schwere Kniebeugen, also diese Grundübungen, die man aus dem Kraftsport kennt. Dann habe ich morgens häufig Kohldampf und das ist ja auch das hilfreiche Signal. Vielleicht fehlt da noch etwas. Vielleicht fehlen Eiweiße, vielleicht fehlen andere Nährstoffe, Mikro- oder Makronährstoffe. Und das regelt ja letztendlich das Gehirn. Ja, wenn noch, also wenn der Hunger durchkommt, wenn Appetit auf Nahrung da ist, dann ist es entweder, dass wir Nahrung sehen und sie konsumieren wollen, was ja die Werbung pausenlos mit uns macht, oder eben dieses Intrinsische wieder. Ne? Dieses intrinsische Gefühl, ja, Nahrung aufzunehmen, um seinen Nährstoffbedarf zu decken. Ja, und wenn du so viel Zerstörung abends betrieben hast in deiner Muskulatur, dann ist es eigentlich logisch, dass man morgens dann nochmal ein Omelett isst oder irgendwas Eiweißreiches, was dann den Pool entsprechend deckt. Ja. Und danach orientiere ich mich. Ja, was sagt mein Gehirn? Was sagt mein Geist? Und da habe ich insofern keine Routine, dass ich da sage, ich habe dann eine Zeit von meinetwegen 7 Uhr oder 7:30 Uhr und da esse ich immer genau das. Das kann mal 10:30 sein, das kann mal 11:30 sein. Ich habe manchmal morgens sehr viel zu tun, weil ich dann Calls habe oder ich gebe Unterricht und dann wird das erst Mittag. Ja, und mittags, je nachdem, wie viel ich zu tun habe über den Tag, esse ich mittags auch relativ wenig, weil eine hochglykämische Mahlzeit würde mich ja wieder müde machen. Also in dieses Schnitzelkoma, in dieses Kantinenkoma will ich da nicht fallen, ne? Sondern dann esse ich lieber abends ausgiebig, so wie im Übrigen das auch viele mediterrane Länder machen. Ja, die Mediterranean Diet ist in der Wissenschaft immer die Top-Ernährung. Und wenn man sich anschaut, wie das Verhalten in den mediterranen Ländern ist, dann ist das bei denen, die sich noch ursprünglich ernähren. Also ich spreche jetzt nicht von den jungen Leuten, die abends sich in den McDrive stellen, sondern die will ich traditionell noch essen. Die essen halt sehr lange und ausgiebig und dann, wenn die Sonne untergeht. Und da gibt es diesen schönen Spruch, Rest and Digest. Komm runter, Ruhe und verdaue. Und das hat der liebe Gott uns eingebaut, nämlich Verdauung ist etwas Parasympathisches. Verdauung ist nichts, was wir unter Stress gut können. Ja, also wenn man tagsüber unter Dampf steht, dann will man eher Energie verbrauchen und nicht Energie aufnehmen. Und abends ändert sich das. Und danach orientiere ich mich. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, sich so an dem Sonnenrhythmus zu orientieren, auch wenn der natürlich im Büro nicht zum Tragen kommt, logischerweise. Ja, weil da scheint vielleicht die Sonne durch die Scheibe ins Büro hinein, aber hat natürlich nichts mit dem normalen, natürlichen Biorhythmus zu tun.
Ja, und was du isst, also welche Lebensmittel du zu dir nimmst, du hast gerade schon gesagt, mediterrane Diät oder mediterranes Essen wird auch immer ja herangezogen. Viel Gemüse isst man da ja auch, Oliven, solche Sachen, gedünstetes Gemüse. Was steht bei dir so auf dem Speiseplan so, also ja, sagen wir mal, die Hauptbestandteile, was sind so die Hauptbestandteile deines Essens?
Also ich gebe vielleicht meine Grundregel rein. Ich versuche das so natürlich wie möglich zu gestalten, was auch nicht immer klappt. Aber ich versuche, die Nahrungsmittel so natürlich zu konsumieren, wie es irgendwie geht. Bleiben wir mal bei der Regel. Ich könnte das jetzt weiter ausfeilen. Vielleicht machen wir noch mal eine eigene Sendung daraus. Aber man sollte diesen Versuch zumindest starten. Du hast ja Oliven erwähnt, ja, die kann man entweder sich frisch besorgen oder man kann sie aus dem Glas im Winter trotzdem konsumieren. Sehr ballaststoffreich und natürlich Obst, Gemüse relativ viel. Ja, aber auch da kann man natürlich Obst gezüchtet aus dem Supermarkt oder man hat Obst eben hinterm Haus. Wir haben hinter unserer Wohnung an der Küste haben wir 5, 6 Apfelbäume, die waren jetzt richtig trächtig. Ja, wir haben, ich weiß nicht, 80, 100 Äpfel geerntet und die haben wir jetzt in den letzten Wochen auch konsumiert. Haben noch ein paar verschenkt, aber haben relativ viele auch selbst gegessen. Und dann ist die Apfelsaison wieder vorbei und dann kommt wieder was Neues. Ne? An der Küste kommt dann irgendwo die Kohlsaison und dann isst man halt wochenlang sehr viele unterschiedliche Kohlsorten. Also dieses saisonale, regionale, ja, was immer wieder betont wird, ja, ist absolut sinnvoll, aber wir müssen es auch umsetzen.
Ja.
Ja.
Ja, also das ist genau, was du sagst, was du ja auch immer in deinen Kursen sagst, saisonal, regional und so wenig verarbeitet wie möglich. Ja, lass uns nochmal zu einem letzten Punkt kommen, weil alle Punkte, die wir hier jetzt so ansprechen, wir sind bei der einen oder anderen Sache schon so ein bisschen auch ins Plaudern gekommen, können wir immer nochmal eine Folge von machen, wie gesagt, also über die Nährstoffe, die wir da zu uns nehmen, die Nahrungsmittel, da können wir bestimmt nochmal einen extra Podcast drüber machen, über Schlaf, das haben wir sowieso schon auf der Liste, machen wir.
Aber wir können den Spieß mal umdrehen, Axel. Du hast ja jetzt dich in den letzten Wochen sehr intensiv für den Berlin-Marathon vorbereitet, der ja letztes Wochenende lief. Vielleicht kannst du mal ein bisschen berichten und vielleicht mal ein bisschen was darüber erzählen, wie sich deine Routinen denn durch dieses Trainingsvolumen verändert haben.
Ja, gerne. Also mach ich gerne. Der Lauf ist gut gelaufen erstmal. Also ich hab gefinisht.
Der
Man hat
Lauf
sich
ist
ja,
gut gelaufen.
der Lauf ist gut gelaufen. Ich hab gefinisht. Also ich bin ins Ziel gekommen. Ich habe mir ein bisschen was anderes vorgestellt, was das Ziel angeht. Also die Zielzeit, die habe ich nicht erreicht, die ich erreichen wollte, weil meine Waden halt irgendwie nicht so richtig mitgespielt haben. Gut ist halt so, und es gibt aber auch wieder neue Anläufe, wo man das halt korrigieren kann. Von daher bin ich total zufrieden und es war halt ein super Erlebnis, weil es halt einfach auch der 50. Berlin-Marathon war und es war schon ein Riesen-Event, dass die da aufgezogen haben. Kann man nicht anders sagen. Ja, und wenn du mich nach meinen Routinen fragst, wie die sich irgendwie ausgewirkt haben, eigentlich gar nicht so groß, weil ich bin ähnlich wie du, dass ich 7,5 bis 8 Stunden schlafe. Da habe ich eine Routine. Bei mir ist es so, ich geh gerne oder überwiegend so gegen 10 Uhr ins Bett und bin dann aber auch ähnlich wie dein Vater um 6 Uhr stehe ich halt auf und bin aber auch dann ausreichend regeneriert und wirklich fit. Also ich bin um 6 Uhr morgens fit und ich arbeite halt gerne früh morgens. Also ich kann sehr gut direkt nach dem Aufstehen gut arbeiten. Und was diese Laufroutinen so angeht, ja, die habe ich halt in meinen Tagesablauf eingebaut. Also ich habe in der Vorbereitung 4-mal die Woche trainiert. Und bei mir ist es halt so, genau auch wie bei dir, ich höre einfach gerne auf meinen Körper, was das Essen angeht. Wenn ich mal abends trainiert habe, mal ein bisschen härter trainiert habe, dann frühstücke ich auch schon mal. Ansonsten ist es wie bei dir, ich frühstücke morgens eigentlich kaum. Ich brauche auch zum Aufstehen einen guten Liter Wasser, den ich mir morgens immer trinke. Und danach irgendwann mal im Laufe des Vormittags einen Kaffee. Und dann reicht mir das aber auch. Und ich bin auch eher derjenige, der abends eher was isst. Und von daher lässt sich das eigentlich so in das Trainingsprogramm immer ganz gut einbauen. Ich kann auch sehr gut morgens laufen. Ich kann auch sehr gut nüchtern laufen. Ich brauche dann nicht irgendwie feste Nahrung morgens, um laufen zu können. Das funktioniert einfach ganz gut so.
Ja, so sollte jedermann sich reinhören und reinhorchen. Ja, ist das jetzt mein intrinsisches Gefühl oder ist es jetzt das Soziale? Ja, also weil wir mit der Familie immer morgens um 7 Uhr am Tisch sitzen, weil die Kinder essen müssen, esse ich auch oder warum auch immer, das mal zu reflektieren. Ja, weil es müssen nicht immer alle das Gleiche machen. Ja,
Genau,
der
und
eine frühstückt, der andere nicht, der andere dem reicht ein Kaffee. Da kann man sich vielleicht mal im Urlaub irgendwie arrangieren, dass mal wir frühstücken zusammen sozusagen. Aber wenn der eine nicht frühstücken will, dann soll er auch nicht essen. Ne? Also muss das nicht reindrücken, wie früher das so üblich war, weil man immer gesagt hat, Kinder sollten nicht ungefrühstückt in die Schule gehen. Ne? Aber Kinder sollten dann essen, wenn sie Hunger haben. Und ob das jetzt mit dem Stundenplan zusammenpasst, ist jetzt eine andere Frage. Aber wie du gerade erwähnt hast, ne, kleine Kinder, die springen draußen rum, die wollen sich bewegen. Und wir sind ja eigentlich für 6, 8 Stunden in der Schule sitzen, sind wir eigentlich gar nicht gemacht. Also ich könnte mir die Schule der Zukunft eigentlich eher so vorstellen, dass wir morgens erstmal in den Sportunterricht kommen, ja. Dass morgens erstmal austoben und dann vielleicht Mathe, Englisch, was auch immer dann hinterher kommt.
ja, und das Traurige ist eigentlich, wenn wir das jetzt nochmal kurz einschieben bei den Kindern, es gibt genügend Studien, die genau das, was du gerade sagen, auch bestätigen, dass halt, wenn man sich morgens auspowert, wenn man morgens auch seinen Kreislauf schon mal ein bisschen in Schwung bringt, der ganze Körper einfach gut durchblutet wird, zeigen Studien, dass man danach für Fächer wie Mathematik und auch gerade für Sprachen viel empfänglicher ist, das Gehirn besser durchblutet ist und man auch dann bessere Lernergebnisse hat. Also da gibt es etliche Studien zu. Aber ist halt ein langer Weg dahin, aber ich glaube, irgendwann kommen wir auch dahin. So, Jens, jetzt kommen wir aber nochmal zum letzten Thema. Manchmal gibt es ja so Sachen, du machst ja auch viel Sport, du bewegst dich viel, dass man halt nicht alle Sachen über seine Nahrung halt, auch über unsere heutige Nahrung, man kann nicht alles immer vom Feld nehmen, man hat auch nicht alles immer, man muss auch mal auf den Supermarkt zurückgreifen. Und dann ist es so, dass man vielleicht auch nicht alle Nährstoffe in ausreichender Menge zur Verfügung hat und man das ein oder andere auch supplementieren muss. Das muss man halt vielleicht mal ein bisschen nachhelfen. Und was gibt's denn da bei dir für Routinen? Hast du Sachen, die du ständig, also was heißt ständig, kontinuierlich supplementierst?
Ja, da habe ich eine ziemlich, da habe ich wirklich eine Routine. Da habe ich vor allen Dingen die Routine, dass ich sehr oft, nicht unbedingt 365 Tage, aber immer wieder auch kurweise Omega-3 supplementiere. Das steht bei mir im Kühlschrank. Ich vergesse das auch mal ein paar Wochen, aber dann kommt es auch wieder rein. Und versuche das auch immer mit einer großen Mahlzeit einzunehmen. Wir wissen aus Studien, dass das deutlich besser funktioniert. Ne? Die Absorptionsfähigkeit ist deutlich, deutlich größer, wenn man es zu einer Mahlzeit einnimmt, als wenn man es isoliert supplementiert. Das macht keinen Sinn. Dazu kann man auch immer, jetzt kommt die Zeit, wieder Oktober, ein bisschen Vitamin D dazugeben. Und dann hat man das praktisch in einem Abwasch. Also ich empfehle meinen Kunden immer, sich so ein kleines Fläschchen Vitamin D mit A kombiniert zu besorgen. K2 kann man sich jetzt streiten, ne? Können wir uns akademisch drüber streiten, ob das Sinn macht. Die meisten Hersteller packen meistens diese drei Mikronährstoffe zusammen und das Ganze dann in das Omega-3 hinein und dann einfach ja, zu einer Mahlzeit. Das ist eine Routine, die habe ich im Winter ein bisschen stärker als im Sommer. Im Winter natürlich das Vitamin-D-Thema sehr, sehr wichtig. Jetzt kommen wieder die Infektionswellen. Ja? Jetzt kommen auch wieder die Grippeschutz-Impfungskampagnen kommen jetzt wieder auf und so weiter und so fort. Und daran merkt man, dass wir jetzt wieder so in die Infektionszeit sind. Die Hauptinfektionswellen sind immer so November, Dezember und dann Januar, Februar. Und da ist es ganz gut, wenn man dann die Routine einbaut, so Ende September, Anfang Oktober auch mal seinen Vitamin-D-Wert zu messen, seinen Omega-3-Spiegel mal messen zu lassen und dann zu wissen, wo man steht. Es gibt so diese Regel bei uns in der Mikronährstoffmedizin, ne? Messen, supplementieren, messen. Denn wir kommen irgendwann in einen optimalen Bereich und wir wollen ja nicht in den toxischen Bereich. So, das heißt, irgendwann noch einmal nachmessen, sodass wir wissen, okay, jetzt habe ich genügend supplementiert, jetzt kann ich vielleicht auch mal eine Pause machen. Da sollte man sich allerdings auch mal mit jemandem zusammensetzen, der das studiert hat oder der die Weiterbildung hat, der sich da gut mit auskennt, der vielleicht einem in einer Stunde mal erklären kann, was sind so die Basics, ja, und warum muss ich das dann überhaupt machen? Da gibt es noch ein paar andere Mikronährstoffe, die ich persönlich zu den Basics zähle. Warum nenne ich sie Basics? Weil sie sind über die mitteleuropäische Ernährung kaum zuführbar. Also Omega-3 ist schwierig. Können wir jetzt auch eine eigene Podcast-Sendung zu machen, da würde die Sendezeit hier nicht reichen. Vitamin D ist ein wichtiges Thema, aber es kommt auch noch zum Beispiel Selen, Zink und Jod sollte man auch noch auf dem Schirm haben. Wir haben auch Jodmangelgebiet hier, Selenmangelgebiet. Zink ist wichtig für Schleimhäute. Wir kommen jetzt so in die Infektionszeit. Da kann man auch über Zink mal nachdenken. Je nachdem auch, wie man sich ernährt. Man kann sich auch zinkreich ernähren, dann braucht man das Supplement nicht. Deshalb gucken wir uns natürlich immer erstmal die Ernährung an. Ja, um dann beurteilen zu können, wo muss ich jetzt optimalerweise noch ergänzen. Deswegen heißt es auch Nahrungsergänzung. Manchmal hat man heute schon das Gefühl, das Ganze hat sich umgedreht. Erst kommt die Nahrungsergänzung und dann kommt noch ein bisschen Ernährung. Ja, und das hat mit dieser inflationären Werbung in den ganzen Social-Media-Kanälen von ultra vielen Companies natürlich zu tun, die alle natürlich immer das beste Präparat haben und das Blaue vom Himmel versprechen. Und das so ist eben Marketing. Und wenn man dann die Kompetenzen nicht hat, wenn man das nicht beurteilen kann, dann ist man natürlich so ein bisschen diesen Werbefeldzügen auch erlegen und hört dann hier einen Experten und da einen Guru und hier habe ich an einem Online-Seminar und so weiter. Na, das höre ich immer in der Beratung. Und dann kann auch schon mal der Eindruck entstehen, dass man praktisch nur noch sich von Mikronährstoffen ernährt und die Ernährung so unter die Räder kommt. Also bei mir heißt es immer Nutrition first. Erst gucken wir uns die Ernährung an und dann wird geguckt, wo muss man jetzt sinnvollerweise noch ergänzen. Das mache ich bei mir selbst. Ja, und ich wende auch nur die Dinge an, die ich bei mir selbst auch getestet habe oder für mich und meine Routine oder meine Routinen integriert habe, wo ich auch wissenschaftliche Belege dafür habe. Ja, man kann unheimlich viel heute machen. Ja, die Bandbreite ist riesig. Wenn man dann in die Literatur guckt, dann ist das manchmal durchwachsen, was da so an Outcome zu finden ist. Das heißt nicht, dass das nicht unbedingt was bringen muss, ja, weil auch die wissenschaftliche Literatur ist natürlich ein Stück weit gesteuert. Insofern, dass irgendwelche Geldgeber natürlich hinter den Studien auch stehen. Ja, das muss man natürlich wissen. Wenn jemand jetzt großes Interesse hat, wir hatten im letzten oder vorletzten Podcast hatten wir das Thema Spermidin. Ja, du erinnerst dich. So,
Ja,
wenn jetzt auf
klar. Ja.
einmal so ein Thema hochkocht, ja, weil alle sich jetzt für die Langlebigkeit, für Longevity interessieren und überall liest man jetzt Spermidin, dann sind natürlich die Hersteller jetzt auch drauf und dran, das Zeug irgendwie ins Programm zu kriegen und dann diese Welle sozusagen mitzusurfen, diese Marketingwelle. Ja, gut, wir gucken uns dann die Themen natürlich genauer an und stellen dann die Frage, ist das jetzt wirklich sinnvoll? Bringt uns das einen Zusatznutzen? Macht diese Ergänzung wirklich Sinn oder ist das teurer Urin oder teurer Stuhl, den wir da produzieren? Das ist dann Abwägungssache und deswegen ist das eben heute auch ein Beruf geworden, ja, Mikronährstofftherapie oder Medizin, sich da entsprechend genau auszukennen. Ja, und der Ernährung sollte man sich sowieso auskennen. Wir Berater sind ja eigentlich nur dazu da, praktisch unsere Kompetenzen auf die Kunden zu übertragen, damit sie in ihrem Leben, in ihrer Lebensrealität, in ihrer Lebenswirklichkeit dann die Dinge auch entsprechend bestmöglich, nicht perfekt, aber bestmöglich umsetzen. Perfektionismus ist manchmal sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr hinderlich, auch weil wir fangen ja auch nicht mit dem Mount Everest an, wir fangen auch nicht mit einem Marathon an, sondern wir fangen mit einem 5-Kilometer-Lauf an und dann steigern wir uns. Ja, und irgendwann kommt vielleicht mal der Berlin-Marathon raus, aber das kann nicht unbedingt immer das Ziel zu sein, ne? Das Maximale zu erreichen. Es geht immer um Optimum, optimale Zonen zu erreichen, eine optimale Nährstoffsituation aufzubauen. Und nicht hier entsprechend überzudosieren. Das sieht man manchmal auch in Blutbildern. Da muss ich dann mal ein bisschen schmunzeln und frage dann auch immer ganz gerne meine Kunden, was haben sie so die letzten Monate supplementiert? Und das siehst du dann teilweise auch in den Blutbildern. Ja, also da wird dann ordentlich auch drauf los supplementiert.
Ja, gut. Wir haben uns mal ein paar Routinen von dir angeguckt, Jens. Vielen Dank dafür. Wir sind auch ein bisschen ins Plaudern gekommen und wie gesagt, das ein oder andere Thema haben wir berührt und angeschnitten, wo wir auf jeden Fall nochmal näher reinschauen müssen und näher reinzoomen, auch in einem extra Podcast. An der Stelle erstmal vielen Dank für euch auch wieder fürs Zuhören. Was können wir mitnehmen? Routinen sind auf jeden Fall wichtig. Ganz wichtig ist, ganz am Anfang hat der Jens es erwähnt, ich fasse noch mal ein bisschen zusammen, seine eigene Motivation zu kennen. Warum mache ich das überhaupt? Einfach zu gucken, nicht immer zu sagen, ja, dem oder dem oder dem laufe ich hinterher, sondern bei sich anzufangen, mal einfach zu gucken, was ist meine Motivation? Eine wichtige Routine ist tägliche Bewegung. Das haben wir auf jeden Fall heute gelernt. Eine tägliche Bewegung in seinen Rhythmus einzubauen, in seinen Tagesablauf einzubauen. Das kann dann mal das kann mal die Treppe sein. Das kann mal der Gang um das Bürogebäude sein. Es muss nicht immer direkt Sport sein. Extensiv oder intensives Sporttraining ist nicht exzessives, wollte ich sagen. Exzessives und ganz intensives Training ist nicht immer nötig. Bei der Ernährung haben wir gelernt heute vom Jens auf jeden Fall regional, saisonal und so wenig verarbeitet wie möglich. Ist nicht immer möglich, ja, wissen wir auch, dass auch Jens sagte, man kann nicht immer alles erreichen, aber so gut wie möglich, das nehmen wir auch mit heute, so gut wie möglich. Und dann auch mal hinzuschauen, wenn man supplementieren muss, wenn man mal was dazugeben muss, zuerst mal messen, um einfach den Stand zu bekommen, dann supplementieren und dann wieder auch mal zu messen, um einfach zu sehen, wo man steht. Bei den Supplementen, der Jens hat es erwähnt, auf jeden Fall mal Omega-3 und Vitamin D. Einfach mal zu checken, einfach mal gucken, wo stehen wir dann, weil es halt einfach wirklich sehr wichtig ist. Als Ergänzung nochmal, also gerade Omega-3 sind halt die marinen Omega-3 Fettsäuren, die wir da brauchen und die sind halt einfach in der Menge, die wir benötigen, einfach nicht zu bekommen durch die normale Ernährung. Da müsste man täglich irgendwie 30 Fischstäbchen essen und ob das gesund ist, ist halt wieder, steht wieder auf dem anderen Blatt. Aber Omega-3 nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Und am Ende nochmal Regeneration. Der Jens hat es auch gesagt, also gerade die Verdauung auch. Das ist ein parasympathisches Thema, das wir da angesprochen haben. Schaut einfach mal da, nicht so viel unter Stress zu essen, sondern auch dem Körper Zeit zu geben, wieder zu regenerieren. Wie gesagt, extensive Sport braucht man gar nicht treiben, weil das setzt den Körper auch wieder zu viel unter Stress. Und schaut einfach mal auch auf euch, hört auf euren Körper und auch dieses intuitive Essen. Der Körper sagt euch einfach schon, wann ihr was braucht und wann er irgendwelche Nährstoffe haben will. Der Jens sagt es auch morgens mal ein Omelett. Der Körper gibt euch die Signale. Hört auf euren Körper und hört auf jeden Fall weiter unseren Podcast, denn da bekommt ihr immer wieder gute Tipps. Wie gesagt, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Vielen Dank und bis zum nächsten Montag. Ciao, macht's gut.
Bye bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.